Begrüße alle ganz herzlich, auch die sich jetzt per Livestream zugeschaltet haben. Ich möchte vor der Predigt gern noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein wunderbarer Gott bist. Du hast die Welt so gut und herrlich gemacht und danke ganz herzlich, dass du uns lieb hast und dass wir dir vertrauen dürfen. Wir danken dir für dein Wort, wo du uns gegeben hast, wo verlässlich ist, wo ein Fundament ist von unserem Leben, wo wahr ist. Ganz herzlichen Dank, dass du jetzt auch zu uns reden möchtest durch die Predigt. Öffne du uns die Herzen für dein Wort. Amen. Als Menschen, die wir den lebendigen Gott kennen, haben wir eigentlich allen Grund, getrost unser Leben zu führen. Doch in unserem Alltag ist es manchmal so, dass wir nicht immer ganz so getrost sind, wie wir eigentlich sein könnten. Manchmal sind wir in unglücklichen Umständen drin, manchmal werden wir von Sorgen geplagt und dann sind wir eben doch nicht ganz so getrost. Was hilft uns, getrost unser Leben zu führen? Um diese Frage geht es. Wir lesen dazu in 2. Korinther 4 ab Vers 16. 2. Korinther 4 ab Vers 16. Dort schreibt der Apostel Paulus: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir bekleidet und nicht überkleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Damit wir als Gläubige auch in Bedrängnissen, auch in schweren Zeiten getrost unser Leben führen können, ist eins ganz wichtig. Nämlich, dass wir die rechte Sicht auf die Bedrängnisse haben. Wenn Paulus hier von Bedrängnissen spricht, dann hat er eigentlich zwei verschiedene Aspekte vor Augen. Der Zusammenhang, der zeigt uns einmal ganz klar, dass Paulus hier auch an die Bedrängnisse um Jesu Willen gedacht hat. Ängste, Verfolgungen, Unterdrückung, weil man an Jesus Christus glaubt. Aber dann auch die Leiden, die wir erleiden, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben, weil wir einen vergänglichen Körper haben. Also diese zwei Arten von Bedrängnissen, die hat Paulus im Sinn. Einmal die Bedrängnisse um Jesu willen, aber auch die Bedrängnisse, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben und einen vergänglichen Körper haben. Das ist ja so, seit Adam und Eva, seitdem steht die Schöpfung unter dem Fluch der Vergänglichkeit. Und das sehen wir nicht nur an unserem eigenen Körper, wenn man älter wird und dann verschiedene Leiden hat, sondern wir sehen das auch bei den wunderschönen Blumen hier. Die sind abgeschnitten und jetzt momentan sehen sie noch schön aus, aber immer mehr werden sie anfangen zu verwelken und dann fallen irgendwann die schönen Blütenblätter ab. Also das Leben, das ist begrenzt, das ist vergänglich. Und jetzt stellt sich uns die Frage, was ist die rechte Sicht in Anbetracht von dem, was wir gehört haben, auf die Bedrängnisse? Das ist die Sicht, dass wir ein ganz bewusstes Ja haben zu den Bedrängnissen, die uns widerfahren oder die uns widerfahren können. Wenn wir die Idealvorstellung vom Christsein haben, Christsein bedeutet, jetzt glaube ich an Gott und jetzt muss Gott mich segnen und jetzt geht es mir gut, er hält alles Leid von mir fern, dann ist das ein Irrglaube. Dann ist es falsch. Wir müssen vor Augen haben, etwa 340 Millionen Christen weltweit, die werden um ihres Glaubens willen verfolgt. Die haben Bedrängnisse, gerade weil sie an Jesus Christus glauben. Und ein bewusstes Ja dafür, ein Ja, ja, Glaube, das kann auch Bedrängnisse um Jesu willen leiden. Das hilft uns, dass wir nicht mutlos werden, wenn Bedrängnisse kommen. Wenn auch wir in der Schweiz, wo ja die Glaubensfreiheit ein sehr hohes Gut ist, wenn dieses hohe Gut mehr und mehr eingeschränkt ist und dann bedeutet, dass wir uns leiden, um Jesu willen auf uns zu nehmen. Wenn wir ein bewusstes Ja dazu haben, dann werden wir nicht mutlos, wenn solche Bedrängnisse kommen. Und das gilt nicht nur im Hinblick auf die Glaubensbedrängnisse so, sondern auch im Hinblick auf körperliche, gesundheitliche Leiden. Wenn wir ein bewusstes Ja dazu haben, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Das Leiden, das gehört in dieser Weltzeit dazu, dann müssen wir nicht resignieren, wenn eben unser Körper älter wird und wir die ein oder anderen gesundheitlichen Leiden haben und uns Umstände treffen, die nicht gut sind. Dieses bewusstes Ja zu Bedrängnissen und Leiden, das können wir als Gläubige deshalb haben, weil unser Lebensglück nicht ein irdisches, vergängliches ist, sondern weil unser Lebensglück ein ewiges, unvergängliches ist. Unser Lebensglück ist Jesus Christus selbst, ist der lebendige Gott, ist, dass wir einmal die Herrlichkeit bei ihm zubringen dürfen und schon jetzt mit ihm unser Leben führen können. Das ist unser Lebensglück, nicht das, was vergänglich ist. Klar, wenn wir als Gläubige die Wahl haben, ob wir lieber verfolgt werden oder ob wir in Frieden leben können, da wählen wir ganz klar in Frieden leben, weil das ist viel besser. Und wenn wir die Wahl haben, entweder krank zu sein oder ob wir gesund sein können, weil wir medizinische Hilfe in Anspruch nehmen können, da wählen wir ganz klar auch die medizinische Hilfe, die uns hilft, gesund zu leben, weil wir wissen, die Leiden und das Ungute in dieser Welt, das ist eine Folge der Sünde. Und wenn wir da Dinge mildern können, dann ist es gut, dann wollen wir das in Anspruch nehmen. Wir leiden nicht gerne, weil wir einfach gerne leiden, sondern wir wissen, das Leiden ist eine Folge der Sünde. Und drum, wenn wir das vermeiden können, ist das natürlich umso besser. Aber jetzt ist der Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Wir wissen, die Sünde hat Leiden zur Folge gehabt, hat Tod, hat Vergänglichkeit zur Folge gehabt. Aber jetzt ist Jesus für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Wir, die wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn angenommen haben, wir sind eine neue Kreatur geworden. So steht es ja in 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir haben Vergebung von unseren Sünden. Wir haben ein neues inneres Leben. Wir haben ein geistliches Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben das ewige Leben. Klar, unser Körper, der vergeht irgendwann, aber irgendwann bekommen wir auch einen neuen Körper, nämlich bei der Auferstehung von den Toten. Und wir wissen, dass wenn unser irdisches Leben hier auf der Erde vorbei ist, dann werden wir in unserer ewigen Heimat im Himmel bei Gott sein, wo es kein Leid, wo es kein Tod gibt. Und wenn man jetzt hier auf der Erde ist, manche Leiden ertragen muss, viele Dinge, die nicht gut sind, da wünschen wir uns, ach, wären wir doch am liebsten jetzt schon in der Ewigkeit bei Gott. Da könnte man das alles hinter uns lassen. Wir müssten kein Corona-Schmäus mehr haben und so andere mühsame Dinge. Wie schön wäre das, jetzt schon in der Herrlichkeit bei Gott zu sein. All das Mühsame, all die Beschwerden, all das hinter uns zu lassen. Wir wissen, diese wunderbare Zukunft, die erwartet uns eines Tages. Entweder, wenn wir sterben und dann bei Gott sind, oder wenn Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt und wir sind noch am Leben, dann wird unser vergänglicher Körper überkleidet mit einem unvergänglichen Körper, mit einem Körper der Herrlichkeit, der auch nicht mehr anfällig sein wird für Sünde und für Krankheit und für Tod. Da wird quasi die Vergänglichkeit in Unvergänglichkeit verschlungen. Wunderbar ist das. Und diese Zukunft, die dürfen wir vor Augen haben. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, bedeutet als Gläubiger leben einfach nur sehnsüchtig auf die Zukunft warten und denken, ah, wann ist all das Mühsame hier auf der Erde vorbei? Wann bin ich endlich bei Gott in der Herrlichkeit? Nein, das bedeutet das noch nicht. Das bedeutet das nicht. Klar, das gehört mit dazu, dass wir auf das Ewige, auf unsere Zukunft warten. Aber Gott hat uns ja schon jetzt Anteil gegeben an seiner Herrlichkeit. Paulus, der schreibt nämlich hier in 2. Korinther 5, Vers 5, dass Gott uns als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben hat. Oder statt Unterpfand kann man auch sagen, eine Anzahlung. Also eine Anzahlung ist, wenn man ja ein Auto kauft zum Beispiel und man hat noch nicht alles Geld zusammen, da kann man eine Anzahlung machen und den Rest auf Kredit, aber dann darf man das Auto ja schon benutzen. Klar, es gehört einem erst dann zu 100%, wenn man dann auch die anderen Raten gezahlt hat, aber man hat schon das Auto, man hat ja eine Anzahlung geleistet und kann das Auto schon benutzen. Und die Gemeinschaft mit Gott, die können wir ja schon jetzt erleben als Gläubige. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist schenkt Gott uns schon jetzt immer mal so wunderbare Lichtblicke seiner Herrlichkeit. Zum Beispiel beim Bibellesen. Wenn man seine stille Zeit macht, das haben vielleicht schon einige erlebt, das ist unterschiedlich. Manchmal macht man seine stille Zeit und einem spricht nichts so besonders an, aber es gibt manchmal in der stillen Zeit, in den Zeiten, wo wir die Bibel lesen, ganz besondere Momente. Da spricht ein Bibeltext ganz besonders an und man erlebt Gottes Gegenwart in ganz besonderer Weise, so ein heiliger Moment, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, Das passiert manchmal. Und das ist eine Wirkung vom Heiligen Geist, wo er wir uns Gottes Herrlichkeit sichtbar macht. Gott hat uns den Heiligen Geist als Anzahlung gegeben. Und das wird manchmal auch sichtbar beim Beten. Vielleicht, wenn man in schwierigen Umständen drin ist und seine Sorge Gott immer wieder geklagt hat und Herr, du siehst doch, und wie schwierig es ist, greif doch ein. Und das geht über eine längere Zeit und plötzlich macht Gott einen ganz ruhig. Die äußeren Umstände, die ändern sich vielleicht noch nicht gerade, aber man erlebt, wie Gott seinen besonderen Frieden in unser Herz legt. Und wir erleben die göttliche Ruhe, die nur er schenken kann. Das ist auch so ein Moment, wo wir wie Gottes Herrlichkeit erfahren, dass er in unser Leben eingreift. Auch wenn Gott ganz außerordentlich in unser Leben eingreift. Vielleicht dadurch, dass wir ein Wunder erleben. Gott ist ein lebendiger Gott und er lässt uns ab und zu auch ein Wunder erleben oder eine besondere Führung im Leben. Auch das sind Momente, wo wir die Herrlichkeit Gottes sehen und staunen können, was für einen genialen Gott wir haben. Ja, Gott hat uns den Heiligen Geist als Unterpfand gegeben. Schon jetzt dürfen wir unseren wunderbaren, herrlichen Gott erleben. Und in Zukunft dürfen wir seine ganze Herrlichkeit sehen. Aber das Unterpfand, das wir jetzt schon haben, das steigert die Vorfreude auf das, was eines Tages sein wird, wenn wir in unserer himmlischen Herrlichkeit bei Gott sind. Und jetzt, wenn wir so unser Leben führen, verankert bei Gott, die Herrlichkeit Gottes vor Augen, unsere ewige Heimat, wenn das in unserem Bewusstsein ist, dann können wir getrost unser Leben führen. Der Paulus, der schreibt hier in Vers 8, darum sind wir allezeit getrost. Das Verankertsein in der Ewigkeit bei Gott hat die Auswirkung, dass wir getrost unser Leben führen können. Ob wir in Bedrängnisse kommen, wegen unserem Glauben, oder ob wir sonst schwierige Situationen in unserem Leben auszuhalten haben. Wir können getrost sein und müssen uns nicht entmutigen lassen. Ich möchte, um das zu veranschaulichen, ein Bild gebrauchen, das wir alle kennen hier in der Schweiz. Nämlich, wenn man mit dem Auto unterwegs ist in den Bergen, da fährt man ab und zu so an steilen Felswänden vorbei und die sind gesichert, zumindest häufig sind die gesichert, mit einem Netz. Und jetzt hat das Netz, das liegt ja nicht einfach nur so auf den Felswänden und fertig, sondern das ist verankert mit langen Felsnägeln. Da wird ein langes Loch gebohrt in den Felsen und dann werden Eisenstangen da reingemacht und dann wird es wahrscheinlich mit Zement oder sonst, ich bin nicht da der Experte, da wird es gut befestigt und mit meterlangen Felsnägeln und die halten das Netz. Und genau so ist das mit unserem Glauben, der verankert ist bei Gott in der Ewigkeit. Diese Verankerung in der Ewigkeit, die hält uns. Die hält uns, wenn Bedrängnisse kommen, wenn es da zu einem Felssturz oder wenn Geröllabbruch kommen würde, Bedrängnisse, Leiden oder zu einem Erdrutsch, weil da ein bisschen viel Wasser kommt, wenn das Netz nicht verankert ist, dann wird es gerade mit runterrutschen, ist ja klar. Aber durch die Verankerung wird eine Sicherheit gegeben, dass das Netz nicht abrutscht und den Drücken, die entstehen, durch die Kraft des Felsen, dem wird etwas entgegengehalten. Und genauso ist das mit unserem Glauben, dass da ankert sein in der Ewigkeit bei Gott, bei unserem lebendigen Gott, das gibt uns Halt, das gibt uns Sicherheit in Bedrängnissen und Schwierigkeiten. Das hilft uns, dass wir getrost unser Leben führen können. Aber jetzt hat das noch eine andere Auswirkung, wenn wir vor Augen haben, womit Gott uns beschenkt hat, mit dem neuen ewigen Leben. Das bewirkt bei uns noch eine zweite Sache, nämlich, dass wir zu dem Wohlgefallen Gottes leben wollen. So schreibt es der Paulus hier in den Versen 9 und 10. Er sagt, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Alle Menschen werden eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen, die einen zum göttlichen Gericht, die anderen zum ewigen Lohn. Wenn wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn angenommen haben, dann müssen wir keine Angst haben vor dem göttlichen Gericht. Denn Jesus hat ja für uns das Gericht schon getragen am Kreuz. Im Gegenteil, wir dürfen uns freuen auf die Herrlichkeit. Wir dürfen einen ewigen Lohn vor Augen haben. Und wenn wir jetzt vor Augen haben, womit Gott uns beschenkt, schon jetzt hier auf der Erde mit dem Heiligen Geist, dass wir Gott erleben können, aber auch mit dem ewigen Leben, mit der ewigen Herrlichkeit, was das für ein großes Geschenk ist, wo wir jetzt schon voller Vorfreude drauf warten können. Wenn wir das vor Augen haben, dann können wir nicht Gott vergessen, unser Leben führen, sondern dann ist es uns ein Anliegen, Gott zu danken mit unserem Leben. Wir wollen zu seinem Wohlgefallen leben. Und ich muss sagen, wenn wir zu Gottes Wohlgefallen leben, zu Gottes Ehre, dann ist das nicht etwas Einengendes, sondern da ist es etwas Befreiendes. Wenn wir ein gottwohlgefälliges Leben führen, dann müssen wir nämlich nicht ein menschengefälliges Leben führen. Und ein menschengefälliges Leben führen, das ist sehr einengend. Achten wir mal darauf. Wenn wir ein menschengefälliges Leben führen und denken, oh, jetzt muss ich dieser Person gefallen und machen, dass ich bei ihr gut ankomme, ja, da muss ich mich ein bisschen verstellen. Und jetzt hat man plötzlich eine andere Person, kommt man in eine andere Situation und führt ein menschengefälliges Leben, da muss man der Person wieder gefallen. Und dann ist man ständig am Tun und Machen, damit man möglichst allen Menschen gefällt. Und was macht es mit uns? Wir werden wie versklavt. Ständig muss ich allen Menschen gefallen. Wenn wir ein gottgefälliges Leben führen, dann ist es befreiend. Wir fragen nicht, was muss ich tun, um dem anderen zu gefallen, sondern wir fragen, was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Und im Hinblick auf die Menschen hat es dann zur Auswirkung, nicht ich muss dem anderen Menschen gefallen, sondern ich frage mich, und wie kann ich für meinen Mitmenschen zum Segensträger sein? Weil ich will ja Gott gefallen. Und das ist dann eine ganz andere Grundhaltung, die wir zu unseren Mitmenschen einnehmen, eine befreiende Grundhaltung. Nicht ich bin dazu da, dem anderen recht zu machen, sondern ich bin dazu da, als Botschafter Gottes ein Segensträger zu sein. Und diese Haltung, die können wir zu allen Menschen einnehmen. Egal, ob in dieser Situation oder ob in jener Situation. Wenn wir ein gottgefälliges Leben führen, dann können wir auch ein sehr befreites Verhältnis zu unseren irdischen Gütern haben. Wir haben dann nämlich vor Augen, all das, was wir hier auf der Erde besitzen, ja, das ist sowieso vergänglich. Aber wir haben nicht nur das vor Augen, sondern wir haben gleichzeitig auch vor Augen, all das, was wir hier auf der Erde besitzen, das ist eine von Gott uns anvertrautes Gut. Und dann können wir ein entspanntes Verhältnis dazu haben, weil wir sind nur eine Verwalter auf eine Zeit hin. Und das ist nicht unser seligstes, möglichst unseren Besitz zu wahren und den zu vermehren, sondern da können wir sagen, das ist nur vorübergehend uns anvertraut. Wenn ein Kleinkind entdeckt, oh, mit Steinen kann man wunderbar malen, zum Beispiel auf dem Auto vom Papa, ärgert es den Papa vielleicht doch, auch wenn das Kleinkind da auf dem Auto ein bisschen rummalt mit den Steinen. Aber man hat ein entspanntes Verhältnis. Ich vergöttere das Auto nicht, das ist nicht mein seligstes, das Auto, sondern das ist ein von Gott mir anvertrautes Gut. Genauso wie das Kind auch ein anvertrautes Gut ist. Und das Kind, das ist ein bisschen wertvoller wie das Auto. Und jetzt tue ich das Kind erziehen, so wie es Gott gefällt. Und das Auto, das behandle ich auch so, wie es Gott gefällt. Ich vergöttere nicht das Auto und das Kind, das tue ich dann angemessener erziehen. Aber aus der Perspektive, das Auto ist nicht das Ein und Alles. Dann tut man nämlich das Kind nicht übermäßig irgendwie bestrafen für das, was es erst noch lernen muss. Ja, wenn wir unsere Heimat im Himmel haben, wenn das unser Ein und Alles ist, dann können wir ein befreites Verhältnis zu den Gütern hier in dieser Zeit haben. Und wir bekommen auch ein entspanntes Verhältnis im Hinblick auf unsere Zeit. Im Hinblick auf unsere Zeit. Es gibt Leute, die sind sehr getrieben. Die haben den Eindruck, ich muss das erledigen und das muss ich noch machen. Und wenn ich das nicht tue, dann geht alles bachab und so. Und dann ist man wie getrieben und kommt gar nicht zur Ruhe. Man führt gehetzt ein Leben. Und ist gehetzt das Leben führen ein Gott wohlgefälliges Leben? Nicht unbedingt. Das Gegenteil von dem wäre, ich genieße einfach meine Zeit und tue einfach mal faul rumhängen und denke, ja, den Sein gibt es der Herr im Schlaf und so. Ist das ein Gott wohlgefälliges Leben? Auch nicht. In der Heiligen Schrift steht nämlich, geh hin, du Fauler, zur Ameise und lern von ihr. Sprüche 6, Vers 6. Steht es. Oder 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten, das steht auch in der Heiligen Schrift. Aber als Gläubige haben wir vor Augen unsere Zeit, die ist uns von Gott anvertraut. Unsere Zeit ist eine endliche Zeit, die ist begrenzt. Wir können nicht endlos alles verwirklichen in der uns begrenzten Zeit. Und Gott hat uns für die Zeit, wo wir hier auf der Erde sind, auch Aufträge gegeben, dass wir sie tun. Und wenn wir jetzt schauen, wie ist das Gott wohlgefällige Umgang mit unserer Zeit, da können wir Epheser 2, Vers 10 lesen. Epheser 2, Vers 10, da schreibt Paulus, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist ein Gott wohlgefälliger Umgang mit unserer Zeit. Dass wir schauen, wie hat Gott uns begabt? Wir sind Gottes Schöpfung. Dann hat Gott für uns Werke vorbereitet. Was möchte Gott, dass ich tun soll? Und wenn wir mit unseren Begabungen das tun, wo Gott für uns vorbereitet hat, dann können wir getrost unsere Arbeiten verrichten. Wenn Gott uns in viele Arbeiten hineinstellt, können wir wissen, und Gott hat uns jetzt viele Werke vorbereitet. Und dann gibt er auch die entsprechende Kraft und die Ressourcen und schaut, dass es gut kommt. Und wenn Gott uns für uns jetzt weniger Werke gerade vorbereitet hat, dann sehen wir, und jetzt ist es Zeit für uns vielleicht ein bisschen mehr zu ruhen oder uns mehr auszurichten auf Gott, auf sein Wort und Zeit im Gebet zu verbringen und Gott fragen, was möchtest du, dass ich tun soll? Wir müssen uns in keiner Weise stressen, sondern wir dürfen fragen, was sind die vorbereiteten Werke, die Gott uns gegeben hat. Und so können wir dann Schritt für Schritt das tun, was Gott von uns möchte. Das ist ein großes Vorrecht, das wir als Gläubige haben dürfen. Wir dürfen getrost unser Leben führen. Wir dürfen getrost unser Leben zu Gottes Wohlgefallen führen. Ob wir in guten oder in schwierigen Umständen drin sind, der Blick auf die Ewigkeit, der Blick auf den Ewigen, auf Jesus Christus, hilft uns, dass wir in rechter Weise unser Leben führen können. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir leben in dieser Welt und häufig, das müssen wir bekennen, sind wir gestresst von den Umständen. Wir sind in Leiden drin oder in Umständen, die uns bedrücken. Und dann schauen wir nur auf das, was uns bedrückt und sind entmutigt. Aber wir danken dir ganz herzlich jetzt auch für die Ermutigung durch dein Wort. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen auf das schauen, was du uns gegeben hast. Ewiges Leben. Wir dürfen den Heiligen Geist als Unterpfand haben. Und es ist uns ein Anliegen, dass dein Trost sich in unserem Leben breit macht. Schenk du uns immer wieder da die rechte Blickrichtung. Und uns ist es auch ein Anliegen, dass wir zu deinem Wohlgefallen und zu deiner Verherrlichung leben können. Wir wollen es tun und wollen darauf achten, was für Werke du für uns vorbereitet hast, dass du uns auch in dieser Welt als deine Werkzeuge gebrauchen kannst. Amen.